The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 31. Mai, der Tag, an dem Donald Trump als verurteilter Mann aufwacht für seine Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels. Das Strafmaß wird am 11. Juli gefällt, wie auch immer es ausfällt. Trump wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen, ob es ihm schadet oder nutzt, ob er dadurch geschwächt wird oder politisch gestärkt, weil er sich als Opfer stilisiert. Das entscheidet nicht nur ein Richter, sondern die amerikanische Öffentlichkeit. Der Wahlkampf geht jetzt erst richtig los.
Geil, einfach nur eskalieren.
Der Ballermann, ein deutscher Sehnsuchtsort.
Ballermann!
Endlich mal den Alltag hinter sich lassen und einfach nur eskalieren.
Einmal saufen!
Seit dem Film Ballermann 6 mit Tom Gerhardt aus dem Jahr 1997 zieht es jedes Jahr immer mehr Partytouristen an den Stadtstrand von Palma. Motto: Hauptsache laut, schrill und möglichst voll. Ex-Trinken ist weiterhin Trendsport Nummer 1 an der Playa. In den umliegenden Discos treten Sänger wie Mickey Krause und Icke Hüftgold auf und haben ein eigenes Genre geprägt, den Ballermann-Hit. Doch die Mallorquiner wollen die Partytouristen, die diese Art von Musik in Scharen anlockt, nicht mehr auf ihrer Insel haben. Seit Jahren schon versucht man es seitens der mallorquinischen Regierung, dem Ballermann-Fan mit Regeln und Verboten so schwer wie möglich zu machen. Der Partytourist blickt nicht mehr durch.
Letztes Jahr war es anders. Letztes Jahr war die Polizei da, hat darauf hingewiesen, hat man sich dran gehalten. Aber dieses Jahr... Ich weiß nicht, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, ehrlich gesagt.
Sagt dieser junge Mann gegenüber Spiegel TV. Aber jetzt könnte es einfach werden. Es soll künftig so gut wie alles verboten werden, wenn es nach dem Bürgermeister von Palma geht, Jaime Martinez. Dann soll nämlich das aktuell gerade für die Playa de Palma erhobene absolute Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen auf die gesamte Stadt ausgeweitet werden. Zudem will er die Anzahl der Mietwagen begrenzen, Erlaubnisse für Ferienwohnungen einschränken und eine doppelte Gebühr für Kreuzfahrturlauber erheben. Bei den Einwohnern von Palma kommt das gut an. Kürzlich erst gingen Tausende auf die Straßen, um gegen den Massentourismus zu demonstrieren. Die Stimmung kippt. Wassermangel, Wohnungsmangel, Umweltschäden. Genug ist genug, skandieren die Menschen. Und Mallorca steht nicht zum Verkauf. Ob da großspurig angekündigte, großflächige Alkoholverbote im öffentlichen Raum, die nur sehr schwer zu überwachen und umzusetzen sein dürften, die Volksseele beruhigen können, bleibt abzuwarten. Der Besucheransturm, der lange der Insel Wohlstand und wirtschaftlichen Aufschwung beschert hat, scheint nun wie ein Bumerang zurückzukommen. Oder anders gesagt, der Tourismus frisst seine Kinder. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Andreas Reinecke hat viele Jahre in Nahost verbracht und ist heute der Direktor des Deutschen Orient-Instituts. Er analysiert den Krieg in Gaza, er spricht über Perspektiven und die Rolle Deutschlands.
Natürlich gehört zu unserem Interesse die Sicherheit und das Existenzrecht des Staates Israel. Aber nicht die Sicherheit und das Existenzrecht der Regierung Netanjahu, um es auch mal ganz deutlich zu sagen.
Anne Schwedt hat Zahlen von Birkenstock. Heute ist offizieller Tag der Nachbarn und der Dartsport soll durch eine neue Regel endgültig vom Kneipenimage befreit werden. Das Pulverfass Nahost kommt nicht zur Ruhe. Die Israelis bangen um die Geiseln, die die Hamas verschleppt hat. Gleichzeitig sorgen die vielen toten Zivilisten in Gaza durch israelische Raketen für Empörung.
The international outrage after an Israeli airstrike killed dozens of displaced Gazans at a camp in Rafah. Prime Minister Benjamin Netanyahu is now calling the killing of those civilians a tragic mistake.
Bei all dem Elend in der Gegenwart ist es wichtig, sich über die Zukunft der Region Gedanken zu machen. Was passiert denn, wenn Israel seinen Militäreinsatz beendet hat? Wie könnte eine neue Ordnung in der Region aussehen? Wer könnte dabei eine Vermittlerrolle spielen? Dr. Andreas Reinecke ist Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin. Er war von 1985 bis 2020 im diplomatischen Dienst tätig, unter anderem als Botschafter in Tunesien und in Syrien. 2012 und 2013 war er der EU-Sonderbeauftragte für den Nahost-Friedensprozess. Reinecke hat von 2001 bis 2004 die deutsche Vertretung in den Palästinensergebieten geleitet. Seine Analyse hören wir jetzt. Hallo, Andreas Reinecke.
Schönen guten Tag, Frau Speaker.
Herr Reinecke, Sie waren bei der ersten Intifada in Tel Aviv und während der zweiten Intifada waren Sie dann Leiter des Vertretungsbüros bei der palästinensischen Autonomiebehörde. Wie denken Sie an diese Zeit zurück?
Ja, mit großer Nachdenklichkeit, denn man hat damals vielleicht ja ahnen können, dass es gerade während der ersten Intifada Konflikte geben wird, dass es schwierig wird. Und in der zweiten Intifada wurde ja auch schon sehr viel geschossen. Dass es aber dann so schwierig wird wie heute, das habe ich mir damals, ich will nicht sagen, nicht vorgestellt, aber gehofft, dass es dazu nicht kommen würde.
Nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober letzten Jahres hat sich die israelische Regierung zum Ziel gesetzt, die Hamas vollständig zu beseitigen, zu zerstören. Ist das überhaupt möglich in Ihrer Einschätzung?
Ich fürchte, nein. Es ist weder politisch möglich, weil Hamas ja mehr ist als einfach nur eine Anzahl von Terroristen mit Gewehren, Raketen und so weiter, noch militärisch. Denn es wird immer in einem solchen System wie Gaza, selbst nach Zerstörung und vielleicht vollständiger Zerstörungen, möglich sein, dass man dort Waffen hat. Und man merkt ja jetzt schon, dass Hamas in einigen Teilen von einem Angriff durch Raketen zu einer Guerillataktik übergegangen ist. Also auch ein militärisches Besiegen von Hamas glaube ich nicht.
Es sind jetzt 7 Monate seit Anfang dieses Konfliktes. Ich habe gelesen, Berichten zufolge ist nur ein Drittel der Hamas-Kämpfer getötet worden in dieser Zeit. Und die haben natürlich auch ganz viele neue dazu gewonnen durch diesen Konflikt. Ist diese Offensive also komplett gescheitert, auch von israelischer Seite?
Nein, das würde ich nicht sagen. Man muss auch, glaube ich, der Richtigkeit halber hinzufügen, dass gar keine Reaktion seitens Israels und damit auch das Zeichen, dass man einfach auch mit einer deutlichen militärischen Antwort dagegen hält, auch nicht richtig gewesen wäre. Also ich glaube, Israel musste schon reagieren, aber nicht in dieser Form und in dieser Unverhältnismäßigkeit. Denn das ist ja das eigentliche Problem. Man hört ja jetzt schon, dass Israel sagt, ja, wir gehen vorsichtig an Rafah heran. Ja. Dann fragt man sich natürlich, warum ist man vorher nicht vorsichtig rangegangen?
Auch wenn Sie sagen, Sie gehen vorsichtiger an die Sache ran, kommen einfach super viele Zivilisten ums Leben dabei. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat einen Haftbefehl gegen 3 Hamas-Führer und gegen Benjamin Netanyahu und seinen Verteidigungsminister Gallant beantragt. Ihnen werden Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen und in Israel vorgeworfen. Was halten Sie von diesem Schritt?
Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Schritt, der in den Händen des Internationalen Strafgerichtshofes liegt und der Ankläger. Wir haben als Deutschland ja diesen Gerichtshof maßgeblich mit vorangetrieben, weil wir glauben, dass mit internationalem Strafrecht man auch bestimmte Verantwortliche dann zur Rechenschaft ziehen kann. Da müssen wir jetzt auch Vertrauen in dieses Gericht haben, dass es die richtigen Entscheidungen trifft.
Und die Reaktionen der verschiedenen Länder sind auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Also Robert Habeck hat gesagt, dass die Angriffe im Gazastreifen mit dem Völkerrecht nicht vereinbar seien. Joe Biden ist gegen diesen Schritt und hat gesagt, die Handlungen im Gazastreifen seien kein Genozid. Und jetzt sehen wir, dass unterschiedliche europäische Länder, Spanien, Norwegen und Irland, Gaza als einen eigenen Staat anerkennen wollen. Wird Europa hier zum Gegengewicht der USA in dieser Frage, zu dieser amerikanischen Position?
Als nächstes muss man ja sehen, dass wir eine politische Bewertung haben und eine juristische Bewertung. Politisch sagen die einen, wir empfinden das als Genozid, die anderen sagen, wir empfinden das nicht als Genozid. In der arabischen, islamischen Welt sagt jeder ihnen, das ist ein Genozid. Wenn wir jetzt vom Internationalen Strafgerichtshof sprechen oder auch vom Internationalen Gerichtshof, handelt es sich um eine juristische Bewertung, wo also genau die entsprechende Völkerrechtskonvention bewertet wird und beurteilt wird. Und das machen die sehr sorgfältig. Und deswegen würde ich sagen, in einer solchen Situation sollte man das den Juristen überlassen. Die machen das in der Regel schon sehr, sehr sorgfältig. Deswegen finde ich Beurteilung von außen jetzt im Augenblick schwierig. Überlassen wir denen das. Was jetzt die Position der Europäer angeht gegenüber den Amerikanern, ich glaube gar nicht, dass das so entscheidend ist, sondern die Frage wird sein, was ist eigentlich in unserem europäischen Interesse und was ist in unserem deutschen Interesse? Und ich glaube, dass das deutsche und das europäische Interesse hier durchaus sehr ähnlich ist. Wir müssen es nur einmal genauer definieren. Und das tun wir, glaube ich, noch nicht. Und ich glaube, da müssen wir jetzt sehr schnell und sehr dringend hinkommen.
Woran liegt es, dass wir das nicht tun?
Weil wir uns jetzt im Augenblick daran gewöhnt haben, in dieser Debatte zu sagen, man ist pro Israel oder wo ist pro palästinensisch. Was wir aber nicht tun, ist zu sagen, wo liegen denn unsere deutschen Interessen? Und ich würde sagen, natürlich gehört zu unserem Interesse die Sicherheit und das Existenzrecht des Staates Israel. Aber nicht die Sicherheit und das Existenzrecht der Regierung Netanjahu, um es auch mal ganz deutlich zu sagen. Aber daneben gibt es auch noch andere Interessen. Wir haben hier die ganze Region. Da gibt es Vermeidung von Flüchtlingsströmen. Da gibt es Vermeidung von Zerstörungen. Da haben wir natürlich die Energieversorgung nicht nur am Golf, sondern auch in der ganzen arabischen Welt, die auch für uns als Deutschland interessant sein kann. Da haben wir die Frage, welchen Einfluss hat China, welchen Einfluss hat Russland künftig, also geopolitische Interessen. Ich glaube, die müssen wir einfach in eine Abwägung mit hineinbeziehen, um dann auch zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen. Und da glaube ich, dass die Interessen Europas und Deutschlands ziemlich identisch sind.
Mhm. Aber bedeutet das, dass Deutschland da in eine Führungsrolle gehen muss? Oder geht das nur zusammen mit Frankreich zum Beispiel? Wie lässt sich das am besten gestalten?
Ich glaube nicht, dass Deutschland das alleine kann. Ich war ja auch in Brüssel tätig, 2 Jahre lang und habe gesehen, dass wenn man eine gemeinsame Basis zumindest von einigen Staaten findet, dann kann Europa auch mit einer Initiative voranschreiten. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass man vielleicht eine gemeinsame Initiative von Scholz und Macron startet und sagt, wir wollen jetzt hier endlich nicht mehr nur Kriegsziele hören von Hamas und von Netanjahu, sondern wir wollen Friedensziele hören. Was sind die denn eigentlich? Und wir könnten uns vorstellen, dass erstens, zweitens und drittens diese Ziele sind. Aber man fängt erstmal mit einer Initiative an und signalisiert damit den Konfliktparteien, aber auch den Europäern und den Deutschen und den Bewohnern in der Region, die Europäer kümmern sich jetzt auch mal aktiv um eine Lösung. Mhm. Also deswegen ist, glaube ich, diese Perspektive wichtig. Und sie muss aber auch konkret sein, denn Palästinensern hat man schon zu viel versprochen, was nicht eingehalten wurde. Also es muss jetzt schon eine konkrete, formale Richtung geben, um auch die Hoffnung auf einen Abschluss zu bringen.
Ja, zumal es auch sehr schwer zu sagen ist, wie es für Gaza aussehen könnte in Zukunft, wenn die Gewalt erstmal vorbei ist. Also die Regierung Netanjahus hat im Zweifelsfall ganz andere Vorstellungen davon, wie es dort aussieht und wer dort die Macht hat, als das, was das palästinensische Volk gerne hätte. Und das steht auch noch gar nicht fest.
Nein, das hängt aber alles zusammen. Also man hat ja 2 Elemente. Das erste Element ist, was passiert jetzt tatsächlich in 2 Wochen, wenn die Waffen schweigen? Die zweite Frage in Gaza. Die zweite Frage ist aber auch, wie sieht es denn in einem halben Jahr aus? Das sind möglicherweise unterschiedliche Dinge. Denn zunächst mal geht es um die ganz kurzfristige Organisation von irgendetwas. Da wird man sich sicherlich israelische Truppen dann noch vorstellen müssen. Aber in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr ist es etwas anderes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass israelische Truppen dort auf Dauer sein werden, denn sie werden dort letztendlich auf dem immer Gefahr ausgesetzt sein von Angriffen von übergebliebenen terroristischen Aktivisten dort. Bedroht zu werden. Also man muss dann schon in eine andere Organisationsstruktur reingehen. Wer reagiert den Gazastreifen? Wer erteilt Baugenehmigungen oder wer organisiert die Baugenehmigungen? Oder wer organisiert überhaupt die Stromversorgung, die Wasserversorgung und so weiter? Das sind ja ganz grundsätzliche Fragen, die irgendjemand klären muss. Eine der Überlegungen war ja, dass die palästinensische Autonomiebehörde dort wieder die Kontrolle übernimmt. Das werden die aber nicht tun ohne eine weitere Perspektive, denn sonst werden sie als Kollaborateure angesehen, der Israelis, der Amerikaner und des Westens sind genauso gefährdet wie die Israelis. Also Abbas hat zu einem sehr frühzeitigen Stadium gesagt, ja, wir wären bereit, das zu machen, aber nicht ohne eine Lösung der Jerusalem-Frage und der Westbank. Und damit haben wir im Prinzip das Gesamtthema auf dem Verhandlungstisch. Und das ist, glaube ich, auch richtig so.
Wer von den anderen internationalen Akteuren könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Also Sie haben von den anderen arabischen Staaten gesprochen, dass sie auch kein Interesse daran haben, dass so ein Konflikt weitergeht. Wer könnte da eine Rolle spielen?
Josep Borrell hat einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Zunächst mal zum Verfahren, aber der skizziert bereits diese Interessenten. Er hat gesagt, das Quartett, in dem ich ja gesessen habe, für die Europäische Union, gibt es nicht mehr. Das Quartett bestand damals aus den Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und den Russen. Die Russen sind aus bekannten Gründen nicht mehr dabei. Und er hat jetzt vorgeschlagen, einen Rahmen aus den Vereinigten Staaten, Europäische Union, und die Vereinten Nationen und einigen arabischen Staaten, der hat genannt Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Katar und ich glaube noch einen vierten Staat, ach so, und Ägypten und Jordanien natürlich, die bereits einen Friedensvertrag geschlossen haben. Die sind bisher in den Verhandlungen nicht dabei gewesen. Also die arabischen Staaten sind bislang nicht beteiligt gewesen. In den ganzen 70 Jahren vorher oder wie viele es sind. Und das wäre jetzt zum ersten Mal der Fall, dass die tatsächlich alle an einem gemeinsamen Verhandlungstisch sitzen und dann auch den Palästinensern sagen können, also das ist jetzt den Deal, den nehmt ihr. Und den Israelis genauso.
Okay, dann besteht also die Chance, wenn man die richtigen Akteure mit an den Tisch bringt, dass es vielleicht auch einen dauerhaften Frieden in dieser Region geben könnte. Und wir müssen aber alle was dafür tun. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Zahlen von einem Börsenneuling. Anne Schwedt weiß mehr dazu. Guten Morgen, Anne.
Hi, Chelsea.
Seit Oktober wird der deutsche Schuhhersteller Birkenstock an der Börse gehandelt. Wie sehen die neuen Zahlen aus?
Sehr gut tatsächlich. Der Umsatz konnte um 22% gesteigert werden. Vor allem das Geschäft in Asien wuchs sehr stark. Allerdings ging die Marge etwas zurück, weil Birkenstock die Produktion ausbaut und es höhere Personalkosten gibt. Dennoch konnte der Gewinn um 45% gesteigert werden. Und auch was den Ausblick angeht, ist das Unternehmen optimistisch. Man geht davon aus, dass der Umsatz im Gesamtjahr um ein Fünftel wachsen dürfte. Zuvor war nur mit einem Wachstum von maximal 18% gerechnet worden. Birkenstock-Chef Oliver Reichert sieht weiterhin nämlich große Chancen mit den bisher bestehenden Produkten, die seiner Aussage nach nur begrenzt von Modetrends abhängen. Birkenstock war ja erst im Oktober in New York an die Börse gegangen und da hatte es auch echt keinen guten Start. Inzwischen ist die Aktie aber wieder über dem damaligen Ausgabepreis von $46. Gestern schloss sie nach diesen Hammerzahlen mit einem Plus von 11,7% auf $55.82.
Und auch die Großhandelskette Costco hat sich in die Bücher schauen lassen. Gab es gute Nachrichten für die Anleger?
An sich doch eigentlich auch. Costco kann nämlich davon profitieren, dass die Menschen bei der hohen Inflation genauer auf die Preise achten und deshalb Lebensmittel gern im Großpack kaufen, um zu sparen. Und genau das kann man ja bei Costco. Die Umsätze mit Benzin ausgenommen konnten um 6,5% gesteigert werden. Vor allem das internationale Business konnte super zulegen und auch das Online-Geschäft boomt mit einem Zuwachs von 20,7%. Wie andere Einzelhändler auch, reduzierte auch Costco seine Preise vor allem auf Eigenmarkenprodukte, um eben auch Kunden anzulocken. Anders als andere Einzelhändler verdient Costco aber auch einen Großteil durch die Mitgliedschaftsgebühren. Man muss ja bei Costco Mitglied sein, um da überhaupt einkaufen zu dürfen. Und da gab es einen Anstieg um 7,6%. Unabhängig von den ganzen Quartalszahlen war aber eine Sache noch ein Riesengesprächsthema nach Börsenschluss an der Wall Street, nämlich der Schuldspruch gegen Ex-Präsident Donald Trump. Der wurde von einem geschworenen Gericht in New York im Schweigegeldprozess in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß wird aber erst am 11. Juli bekannt gegeben. Wahrscheinlich werden die Märkte allerdings heute kaum darauf reagieren. Warum das so ist, das schaue ich mir mal am Sonntag im Investment Briefing Podcast genauer an.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Nervige und sogar handgreifliche Nachbarn gehen gar nicht.
Der hat mich ins Treppenhaus reingeschoben und hat mich gegen die Haustür und gegen das Treppengeländer so geschubst. Ich hatte den ganzen Rücken voller Blutergüsse.
Sagt diese Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses über ihren Nachbar. Das geht wirklich gar nicht. Das muss heute am offiziellen Tag der Nachbarn und Nachbarinnen mal gesagt werden. Hier ein Leidensbericht vom Hessischen Rundfunk.
Der Nachbar terrorisiert uns seit 2017 mit seiner lauten Schlagermusik. Das ist extrem nervtötend.
Oder auch das leidige Thema der Mülltonnen. Es gibt immer diesen einen Nachbarn, der glaubt, Mülltrennung auf seine Weise untergraben und interpretieren zu können. Man schaut in die Biotonne und findet Styropor. Plötzlich wird aus einem einfachen Entsorgungsritual ein Krimi, bei dem die Frage lautet, wer ist der mysteriöse Falschentsorger im Haus? Ganz zu schweigen vom Nachbarn, der morgens ab 7 den Rasen mäht oder bis morgens um 5 Partys feiert. Doch trotz aller Streitereien, irgendwie gehört das alles dazu. Am Ende des Tages reicht oft ein nettes Gespräch über den Gartenzaun und ein gemeinsames Lachen, um die Wogen zu glätten. Denn so anstrengend und verrückt Nachbarschaftsstreitigkeiten auch sein mögen, sie sind eben auch das, was das Leben in einer Nachbarschaft so lebendig macht. Und auch das muss am Tag der Nachbarn und Nachbarinnen gesagt werden. Man kann sich viele Dinge im Leben aussuchen, aber die Nachbarn gehören nicht dazu.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Professional Darts Corporation in der UK entschieden hat, die Alkoholregeln für Spieler drastisch zu verschärfen. Diese Entscheidung hat bereits jetzt die Gemüter erhitzt. Künftig werden Profi-Dartspieler während der Turniere rigoros überwacht. Alkoholtests sollen sicherstellen, dass niemand mehr als nur einen Hauch von Promille im Blut hat. Das war bisher nicht immer so. Zumindest der nordirische Profi Mickey Mansell wurde von den Fans verdächtigt, hier beim Weltcup zu tief ins Glas geschaut zu haben.
I always knew that was the golden ticket, the great opportunity. I feel brilliant now, I've won on the stage, so look.
Jetzt wird also den Spielern zumindest vor dem Spiel der Hahn zugedreht und es drohen harte Strafen. Spielerinnen und Spieler, die vor dem Turnier getrunken haben, müssen 250 Pfund Strafe zahlen. Der zweite Verstoß kostet 500, der dritte dann 1000 Pfund. Wer viermal erwischt wird, kann gesperrt werden. Die Traditionalisten sind empört. Die Verantwortlichen kontern, die Integrität des Sports und die Gesundheit der Spieler stehen auf dem Spiel. Ein nüchterner Kopf wirft präzisere Pfeile, das ist die Devise. Es gehe um Professionalität und das Image des Sports. Ein Sport, der aus den dunklen Ecken der Pubs ins grelle Licht der großen Arenen getreten ist, der muss sich eben verändern. Die Pfeile mögen weiterhin ihr Ziel finden. Die Dartwelt steht vor einer Zeitenwende und wir alle sind Zeugen dieser Veränderung. Aber die Fans können immer noch ihr Kneipenfeeling behalten, zumindest musikalisch. Ich wünsche Ihnen jetzt einen Volltreffer-Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie meinen Kollegen Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.